Einen schönen guten Mittag inmitten von philosophischen Bröckeln. Am Mikrofon Ulrike Kadi. Vor 2 Wochen war hier an diesem Sendeplatz von Müttern, die töten, die Rede. Auch heute ist Gewalt im Spiel. Wir begrüßen euch zu einer Sondersendung mit dem Titel Übertragungen aus einem Kriegsgebiet. Wir berichten live sozusagen aus diesem Kriegsgebiet. Seit längerem nämlich toben die Science Wars, ohne dass große Rundfunk- und Fernsehanstalten davon ausdrücklich Notiz genommen hätten. Das wundert umso mehr, als es in den Kämpfen um ziemlich viel geht. Worum, das wird vielleicht im Lauf der Sendung ein bisschen klarer werden. Was bieten wir? Einen Bericht über die auslösenden Schnellschüsse zu Beginn der Debatte, Exklusivberichte von einigen Stellen der Front, einen kleinen Vorschlag für einen zeitlich begrenzten Waffenstillstand und eine Live-Diskussion aus unserem Studio mit Stellungnahmen einzelner Korrespondenten. Unsere Korrespondenten, das sind außer mir Christa Kamleitner.
Hallo.
Und Richard Nickel.
Guten Tag.
Wir haben uns im Laufe des letzten Studienjahres im Rahmen einer Lehrveranstaltung, deren Titel wir erst später verraten werden, als Beobachterinnen und Kommentatorinnen der Science Wars betätigt. Wir werden euch erzählen, wie wir jeder einzeln auf die Science Wars gestoßen sind, was uns dabei angesprochen hat, vielleicht auch was uns abgestoßen hat. Unser Ziel ist, ein möglichst breit gefächertes, sachgerechtes Bild der Situation zu vermitteln. Wer im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren aufmerksam Schaufenster von Buchhandlungen in aller Welt beobachtet hat, der kennt den Titel eines der wichtigsten Bücher der Debatte sowieso schon. Es heißt im englischen Sprachraum einerseits Intellectual Impostures oder auch Fashionable Nonsense, es ist unter beiden Titeln erschienen, auf Deutsch Eleganter Unsinn und wurde von Alan Sokol und Jean Brigmont geschrieben. Alan Sokol ist wie Jean Brigmont Physiker. Ein Physiker an der New Yorker Universität, der sich zunächst einmal einen Scherz erlaubt hat. Vornehmer ausgedrückt, er hat 1996 in suggesto-fiktiver Absicht einen Text verfasst, den er einer renommierten sozialwissenschaftlichen Zeitschrift, nämlich Social Text, zur Veröffentlichung angeboten hat. Und Social Text hat den Text genommen, ohne die notwendigen Prüfungen genau durchzuführen. Der Text hatte den etwas großspurigen Titel Transgressing the Boundaries Toward the Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Auf Deutsch Grenzüberschreitung zu einer transformativen Hermeneutik der Quantenschwerkraft. Social Text hat also Sokols Artikel einfach veröffentlicht und ist damit in eine Falle getappt. Denn wenige Tage später hat Sokol dann bekannt gegeben, dass in der Zeitschrift, in dem Artikel eine Fülle von Unsinn untergebracht hat. Unsinn, der den Gutachtern der Zeitschrift offensichtlich entgangen sein muss. Sokol hat es aber nicht nur auf die arme Zeitschrift abgesehen, sondern er wollte, so hat er es dann bald gesagt, eine ganze Denkrichtung desavouieren. Seiner Auffassung nach besteht die Postmoderne zu einem großen Teil aus solchem suggestofiktiven Unsinn. Die Front verläuft zwischen Naturwissenschaftlern hüben und postmodernen Geisteswissenschaftlern drüben. Der Krieg wird zunächst in verschiedenen Printmedien geführt. Sokol hat das gar nicht uneitel, sehr übersichtlich auf seiner Homepage dargestellt. Wir bringen die Homepages, die wir im Lauf der Sendung erwähnen, im Anschluss der Schlussdiskussion, zum einen, um euch so lange bei der Stange zu halten und zum anderen, weil es einfach den Sprechduktus völlig unterbrechen würde. Das wollen wir nicht. 1997 erscheint das Buch, von dem vorher schon die Rede war, nämlich die französische Version Imposture intellectuelle in Frankreich. In Frankreich deshalb, weil die Autorinnen, die Sokal angreift, vor allem aus dem frankophonen Bereich kommen. Die Rezensionen in englischer und französischer Sprache sind auch wieder auf der Homepage zu finden. Wer sind die Leute, die Sokal mehrfach als unsere großen Intellektuellen bezeichnen und die er unbedingt angreifen muss? Das erste Kapitel ist Jacques Lacan gewidmet, das zweite Julia Kristeva, dann folgen Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze und Félix Guattari, außerdem noch Paul Viriot. Bevor wir uns ans Eingemachte machen und die Vorwürfe bei zwei, drei Autoren näher ansehen, zunächst einmal eine allgemeine Frage. Vielleicht kannst du, Richard, was dazu sagen. Wie sehen die Vorwürfe, die Sokal gegenüber den Autorinnen und Autoren erhebt, insgesamt aus?
Ja, es sind vier Vorwürfe. Zusammenfassend gesagt, Sokal zählt sie am Anfang seines Buches auf. Er bezichtigt sie erstens der weitschweifigen Darstellung naturwissenschaftlicher Theorien, von denen sie, ja, sagen wir günstigenfalls, eine vage Vorstellung hätten. Er beklagt zweitens, dass die Übernahme von Begriffen aus den Naturwissenschaften in die Geistes- und Sozialwissenschaften durch die angeklagten Denkerinnen und Denker ohne die geringste inhaltliche oder empirische Rechtfertigung erfolgt. Und Sokal behauptet drittens, sie würden ihre Halbbildung zur Schau stellen, indem sie schamlos mit Fachbegriffen um sich werfen. Fachbegriffe, die in den konkreten philosophischen Verwendungszusammenhängen völlig irrelevant wären. Und nicht zuletzt, die Verwendung der naturwissenschaftlichen Begriffe, das ist der vierte Vorwurf, wäre auf diese Weise ein Herumwerfen mit im Grunde bedeutungslosen Schlagwörtern und Sätzen.
Also mich hat diese Argumentation von Anfang an nicht besonders begeistert, aber das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, dass wir drei kurz erzählen, in welchem Zusammenhang wir von den Science Wars zum ersten Mal überhaupt gehört haben.
Mir hat eine Freundin das Buch empfohlen und sie ist nicht im philosophischen Kontext drauf gestoßen, auch nicht im naturwissenschaftlichen, sondern im architektonischen oder vielmehr architekturtheoretischen. So, das Buch dürfte einige Zeit lang wirklich unübersehbar stapelweise in Architekturbuchhandlungen aufgelegen sein und ist offenbar auch da zum Bestseller geworden. Es ist für Architektinnen insofern interessant, als die Kritik Sokals auch auf sie ausgedehnt werden müsste. Er kritisiert die Übertragung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in den politischen, gesellschaftlichen Kontext. Und genau das passiert zurzeit in der Architekturtheorie. Es scheint dort eine Art Legitimationszwang zu bestehen, ein Bedürfnis auf dem neuesten Stand zu sein. Man will nicht hinter dem naturwissenschaftlichen Letztstand zurückbleiben. Da müsste man dazu sagen, dass das Interesse sich aber nicht flächendeckend auf die neuere wissenschaftliche Forschung richtet. Themen wie die Quantentheorie werden meines Wissens noch nicht behandelt. Das Interesse richtet sich auf ganz spezielle Themen, Themen, die auch visuell ansprechend sind. Also um nur Beispiele zu nennen, etwa die Chaostheorie oder fraktale Geometrie, Selbstorganisation, Topologie, Katastrophentheorie, Strömungslehre, Morphogenese und ähnliches. Sehr häufig fallende Namen sind etwa René Thom oder Darcy Wentworth Thompson. Was hier wirklich interessant ist, dass Übertragungen über mehrere Ebenen hinweg stattfinden. Meistens nämlich wird der Umweg über die Philosophie gemacht. Also Hinweise auf entsprechende naturwissenschaftliche Theorien verdanken sich meistens eben philosophischer Lektüren, vor allem von Deleuze. Und was man dabei eben den Architektinnen speziell vorwerfen müsste, ist, dass sie jetzt weniger die Naturwissenschaften missbrauchen, was sogar möglicherweise auch meinen würde, sondern sie missbrauchen meiner Meinung nach vor allem die Philosophinnen, die häufig zitiert werden, allerdings mehr in der Form des Name-Dropping, die aber kaum oder nur oberflächlich gelesen werden. Also man bedient sich lieber gleich der naturwissenschaftlichen Bezüge, die eben aufgrund ihrer Bildhaftigkeit viel eindringlicher auf das Architektenauge wirken. Um eben ein Beispiel zu nennen, im Zuge dieser Übertragungen Wird dann etwa die Deleuze'sche Faltenkonzeption auf ein mathematisches Diagramm aus der Katastrophentheorie reduziert? Dann kann es aber auch so sein, dass Philosophinnen, die ein solches Thema in die Diskussion eingebracht haben, überhaupt nicht erwähnt werden. Lucy Rigoret etwa, die ja sehr stark die Verwendung der Begriffe des Festen und Flüssigen geprägt hat und eben für eine Bevorzugung des Flüssigen oder Prozesshaften eingetreten ist, die wird im architekturtheoretischen Kontext, glaube ich, nie erwähnt. Das Interesse an der Strömungslehre jedoch und mögliche Umlegungen auf gesellschaftliche Bezüge, das ist enorm. Was hier die Frage aufwirft, ob hier nicht der Umweg über die Humanwissenschaften wirklich sehr sinnvoll gewesen wäre und zu etwas anspruchsvolleren Ergebnissen geführt hätte. Aber das ist eine andere Geschichte und würde sicher zu weit vom eigentlichen Thema dieser Sendung wegführen. Was sie aber zeigen kann, ist, wie wichtig das Thema der Übertragung überhaupt geworden ist, eben die Übertragung zwischen einzelnen Wissensbereichen und dass Sokal hier wirklich mit seiner Kritik in den Wespennest gestochen hat.
Also bei mir war das zunächst einmal viel weniger theoretisch durchsetzt. Ich war bei einem Freund eingeladen, da war ein Bekannter, den er aus London zu Besuch hatte, das war ein Ökonom. Und als die Rede darauf kam, dass ich mit Philosophie was zu tun habe, hat er erzählt, ob mir dann klar ist, dass das jetzt alles ganz anders ist, seit Sokal seinen Text publiziert hat und vor allen Dingen seit im Anschluss an diese Publikation dann auch diverse Symposien stattgefunden haben. Derrida ist widerlegt, das war der Kern dessen, was er mir an dem Abend mitgeteilt hat, und das hat mich dann angeregt, dem weiter nachzugehen.
Ja, bei mir war es ursprünglich dadurch motiviert, dass meine Begegnungen mit Mathematikern, Naturwissenschaftlern und auch Ökonomen im Universitätsbetrieb mir oft gezeigt haben, dass diese Autoritäten einen Positivismus mit sich tragen, der philosophisch nicht begründet ist, und das hat mich zur Wissenschaftstheorie zunächst gebracht, und im Rahmen der Wissenschaftstheorie waren natürlich Science Wars und Alan Sokal etwas, was eben die letzten Jahre ganz ungemein belebt hat und etwas, was natürlich nicht umgehbar war, und das hat mich also sofort, wie ich das erste Mal davon in der Zeitung gelesen habe, dann zu Alan Sokals Lektüre hingezogen.
Sehen wir uns doch so ein einzelnes Gefecht näher an. Von Lucy Rigoret war 3 Sendungen zuvor schon einmal die Rede, als Gerda Postel nämlich über die Essentialismusdebatte, über Für und Wider von Differenztheorien gesprochen hat. Das heißt, wir können in diesem Rahmen voraussetzen, dass bekannt ist, dass Rigoret in erster Linie eine prononcierte Feministin ist. Vordergründig ist es aber nicht die feministische Kritik, die Sokal aufgestoßen ist. Oder, Christa, siehst du das anders?
Also ich würde sagen, die Kritik Sokals ist irgendwie eine zweigeteilte. Seinen eigenen Angaben nach versucht er jetzt irgendwie eine Richtigstellung falsch verwendeter naturwissenschaftlicher Begriffe im humanwissenschaftlichen Kontext. Das ist oft eine ganz konkrete Kritik. Was aber dann doch einen guten Teil des Buches ausmacht, ist eine Kritik am, wie Sokal es nennt, epistemischen Relativismus, den er überhaupt mit postmodernem Denken gleichsetzt. Was jetzt wirklich unangenehm daran ist, dass Sokal diese beiden Argumentationsstränge nicht voneinander trennt. Er versucht tatsächlich, eine erkenntnistheoretische Diskussion, die natürlich nicht innerhalb der Naturwissenschaften geführt werden kann, sondern die auf einer Metaebene geführt werden müsste, die versucht er von den Naturwissenschaften aus zu argumentieren. Er setzt also empirische Beweise gegen jene, die genau die Grundlagen dieser empirischen Beweisverfahren analysieren.
Und Alan Sokal versucht also darauf hinzuweisen, dass naturwissenschaftliche Begriffe, ich rekapituliere, in philosophischen Texten insoweit falsch verwendet werden, als sie nicht der semantischen Bedeutung im naturwissenschaftlichen Stammkontext entsprechen. Soweit, so gut. Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen, ein Beispiel, wie Alan Sokal Luce Irigaray kritisiert. Luce Irigaray schreibt davon, dass die Mechanik des Flüssigen, man kann auch sagen Hydrodynamik, unterentwickelt ist. Der Grund ihrer Meinung nach ist die Vorliebe des Männlichen für Gerades, Konstantes, Lineares, Hartes, die sozusagen dem phallischen Selbstverständnis des Mannes entsprechen sollen. Da Sokal selbst leider auch nicht wirklich sehr detailliert erklärt, haben wir uns die Mühe gemacht, hier ein bisschen nachzuforschen. Warum ist die Hydrodynamik ein schwierigeres Gefilde der Naturwissenschaften als die Festkörpermechanik? Vor allem deswegen, weil Kurven nur durch nichtlineare Differentialgleichungen errechnet werden können. Und Vorkommnisse, die in der Hydromechanik behandelt werden, wie Wasserstrudel etwa, werden durch kurvenförmige Bewegungen beschrieben. Nun sind solche nichtlinearen Differentialgleichungen buchstäblich schwerer zu lösen und werden daher durch lineare Differentialgleichungen approximiert. Die Ergebnisse sind deswegen auch nicht exakt, eben eine Approximation, eine Annäherung. Wenn man linear nun wirklich mit männlich und nichtlinear wirklich mit weiblich gleichsetzen will, was ich zumindest hinterfragen würde, aber wenn man das nun mal tun will, so könnte man sagen, dass hier nichtlineare weibliche Gleichungen durch lineare männliche Gleichungen angenähert werden. Wollen wir Irigaray soweit einmal glauben, dann müssten sich nach Irigaray ja ganz verschiedene männliche und weibliche Resultate ergeben. De facto rechnet man aber seit den 60er Jahren mit Großcomputern diese Kurven in der Hydrodynamik exakt aus, weil man mit Großcomputern nicht lineare Formen berechnen kann. Und wenn Irigarays Behauptung zu Recht wäre, dann müsste diese wissenschaftliche Erforschung mit weiblichen Kurven dann sozusagen eine feminine Wissenschaft sein. Selbst wenn man nun zuerst fragen müsste, ob Großcomputer jetzt unbedingt zum typisch weiblichen Repertoire gehören, so sind de facto die Ergebnisse dieser vermeintlich weiblichen Wissenschaft fast genau ident und die Approximation, die man vorher gemacht hat, ist nur auf ganz wenige Kommastellen unterschiedlich. Also meine Frage ist hier, selbst wenn ich hier von verschiedenen Wissenschaften reden will und sie trennen möchte, was hilft mir das, wenn die Resultate in weiblichen und männlichen Wissenschaften dieselbe sind?
Also ich würde sagen, dass das Anliegen Irigaray sicher nicht darin besteht, jetzt eine neue Wissenschaft zu begründen, eine weibliche Wissenschaft, sondern Wissenschaft ganz prinzipiell zu hinterfragen. Ja, also ihre Kritik ist eben eine viel allgemeinere, die überhaupt an der wissenschaftlichen Sprache selbst ansetzt und die eben Wissenschaft als von dieser Sprachstruktur durchdrungen ansieht. Ja, und das ist genau der Moment, wo Sokal schon aussteigt. Ja. Er anerkennt zwar wissenschaftssoziologische Untersuchungen, doch was die also seiner Meinung nach lediglich leisten können, ist eben die Verfehlungen einzelner Wissenschaftler aufzudecken, eben zu zeigen, wo Einzelne nicht objektiv gearbeitet haben, wo eben gesellschaftliche Einflussnahmen passiert sind. Was aber nicht anerkennen kann, ist, dass möglicherweise die Struktur der Wissenschaft selbst gesellschaftlich bedingt sein könnte. Und genau das ist eigentlich das Anliegen von Irigaray. worauf Sokol eben, genauso wie du, das ganze Buch hindurch, also pocht, das ist eben der empirische Beweis. Mit ihm glaubte er, die Objektivität der Naturwissenschaften begründen zu können. Ich würde meinen, dass es reichlich naiv ist und an Fragestellungen vorbeigeht, an denen sich die Philosophie nicht erst seit der Postmoderne abgearbeitet hat. Fragestellungen, wie sie eben gerade nicht einem mythischen Denken entspringen, was Sokol den kritisierten Autorinnen unterstellt, sondern die eben zutiefst einem aufklärerischen Duktus verpflichtet sind. Also die Idee ist, eine Aufklärung der Wissenschaft hier zu betreiben.
Ja, warum sind Irigaray und Co. erst aufklärerisch? Dem kann ich nicht ganz folgen. Also die Erfinder des Relativismus und der Relativismusdebatte in der Wissenschaftstheorie sind sie auf keinen Fall. Und die Argumentationsstruktur scheint mir bei Irigaray nicht gerade typisch aufklärerischen Mustern zu entsprechen. Und Latour, den wir später noch besprechen werden, hat ja sogar selbst gesagt, dass er sich nicht als Wissenschaftstheoretiker selbst empfindet. Also ich verstehe nicht ganz, was daran aufklärerisch sein soll.
Ich würde sagen, was auch das Aufklärerische hier meint, ist, dass eben die Struktur von Wissenschaft hinterfragt wird. Und was hier Irigaray kritisiert, ist eben, dass Wissenschaft bzw. wissenschaftliche Sprache oder diskursive Sprache überhaupt eben primär Reduktion bedeutet. Sprache ist bei Irigaray, wie auch etwa schon bei Saussure, eben eine Überführung der kontinuierlichen Welt in diskontinuierliche Begriffe. Was dabei passiert, ist, dass Singularitäten Einzelnes zu Bereichen zusammengefasst wird, unter dem Aspekt eben der Ähnlichkeit, der Gleichheit, und dass dann zwischen diesen Bereichen feste Grenzen, feste Zäsuren eingeführt werden. Und dabei geht natürlich etwas verloren, die Nuancen, die fließenden Übergänge zwischen diesem Einzelnen und dem Verschiedenen. Was dabei natürlich auch gewonnen wird, ist der leichtere Zugriff auf die Dinge, über feststehende Begriffe. Also das zeigt ganz deutlich den instrumentellen Charakter von Wissenschaft. Und genau dieses Unvermögen der Logik, das nuancierte Einzelne zu erfassen, das zeigt sich eben bei Irigaray beispielhaft jetzt im Rückstand einer Erarbeitung einer Theorie des Flüssigen. Die mathematischen Formeln kommen eben an reale Flüssigkeiten und ihre Strömungen und Turbulenzen immer nur approximativ heran. Wir können sie eben nicht vollständig erfassen. Was für die Wissenschaft ja auch nicht notwendig ist, da das Ziel ja in erster Linie in einer Verwertbarkeit der Ergebnisse besteht. Das heißt, Formeln können die Wirklichkeit natürlich nicht restlos aufklären. Sie lassen immer etwas übrig. Und genau das mahnt eben Irigaray ein.
Ich muss aber schon sagen, die Tatsache schon, dass es Approximation heißt, diese Tatsache verrät ja schon, dass man gar nicht annimmt, dass es exakt wäre an sich. Und niemand sagt, hier würde etwas völlig philosophisch gesehen aufgeklärt. Ich meine, die Naturwissenschaft hat gar nicht den Duktus, philosophisch absolute Aussagen zu treffen. Und ich glaube, dass Irigaray und viele andere ein bisschen hier Paranoia haben, dass die Naturwissenschaftler solche Aussagen treffen würden.
Ich denke, wir hatten einen sehr nuancenreichen Sektor an dieser Stelle. Halten wir mal Folgendes fest. Die Betonung von Rissen, Brüchen, Diskontinuitäten, von der Bedeutung des Einzelnen, von der Wichtigkeit von Resten, wie sie Irigaray vorschlägt, die reagiert ja bereits auf eine Tendenz, die Irigaray dem naturwissenschaftlichen Denken zuordnet, nämlich die Tendenz zu identifizieren, zu quantifizieren, zu vergleichen. Also jedes Mal, wenn wir mit irgendwelchen Schmerzen beladen zum Doktor gehen, sind wir konfrontiert mit dieser Haltung. Während wir spezifische Schmerzqualitäten selber wahrnehmen, möchte der Arzt von uns wissen, was uns wehtut. Also er möchte es identifizieren. Er möchte wissen, wie lang und wie stark es uns wehtut. Er möchte es quantifizieren. Und ob wir oder andere nahe Verwandte schon einmal unter ähnlichen Erscheinungen gelitten haben, also er will es vergleichen. Und Irigaray geht davon aus, dass ganz entscheidende Dinge unter den Tisch fallen, wenn nur so gefragt wird. Für sie ist die gesamte Sprache durchsetzt von diesen nur so Fragen. Und dem versucht sie, einen anderen Entwurf entgegenzustellen. Bruno Latour ist im Gegensatz zu Irigaray kein Kritiker, sondern, wie er selber sagt, ein Liebhaber moderner Wissenschaften. Insofern wundert es irgendwie schon, wie er auf Sokals Abschlussliste geraten konnte. Latour ist Soziologe und untersucht als solcher unter anderem, die Bedingungen, unter denen Wissenschaften zu Ergebnissen kommen. Dabei ist ihm wichtig, da steht er in einer Tradition mit Nietzsche und Foucault, dass Macht und Machtkonstellationen für die Ergebnisse von Forschung mitentscheidend sind. Als Enkel des französischen Strukturalismus sieht er in Überzeugungen in erster Linie Übereinkünfte von Gruppen. Und diese Übereinkünfte, diese Überzeugungen werden gezielt in den Dingen verankert, so stellt er sich das vor. Er selber steht staunend daneben und beobachtet, wie ausgeklügelt die ordnenden Systeme wissenschaftlichen Arbeitens sind. Er ist also auf den ersten Blick zumindest wirklich kein Böser. Und was missfällt Sokal an ihm? Bruno Latour, so behauptet Sokal, missversteht, so wie Henri Bergson, die Relativitätstheorie. Sokal bezeichnet Bergson als einen sozusagen postmodernen avant la lettre. Und das ist insofern ein interessantes Argument, weil sich damit einiges über die Verwendungsweise des Wortes postmodern bei Sokal sagen lässt. Postmodern ist keine zeitliche Einordnung, sondern eher eine gar nicht so besonders klare Eigenschaft, die Sokal-Autoren zuordnet, ein pejorativ verwendeter Sammelbegriff für Gegner, denen eine gewisse Sturheit, insbesondere in ihrem Verhältnis zur empirischen Realität, nachgesagt werden kann.
Ja, hier stimme ich zu und man kann sicher sagen, dass Alan Sokal von einem diskurskritischen Standpunkt sehr ungeschickt verfährt.
Also worum geht es grob gesprochen in Latours Missbrauch der Relativitätstheorie? Für die Zeitmessung in einem Bezugssystem muss dessen Bewegungszustand mit berücksichtigt werden. Und die Einsteinsche Relativitätstheorie erlaubt mit Hilfe der Lorentz-Transformationsgleichungen Übergänge von einem Bezugssystem in ein anderes zu berechnen. Beispiel: Bezugssystem Nummer 1 ist ein Zug, der sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Bezugssystem Nummer 2 sei ein Bahndamm und die Relativitätstheorie kann dann erklären, dass es physikalisch gesehen das gleiche ist, ob wir uns im Bezugssystem Nummer 1 im Zug oder Nummer 2 am Bahndamm befinden, denn in beiden gelten sämtliche naturwissenschaftlichen Gesetze. Außerdem können wir uns, wenn wir uns auf das eine, in dem einen oder in dem anderen Bezugssystem befinden, physikalisch nicht entscheiden, welches in Bewegung ist und welches nicht. Latours Idee zur Relativitätstheorie besteht darin, dass er sagt, man müsste diese zwei Bezugssysteme um ein drittes erweitern. Und dieses dritte ist nach Latour der Autor selber, der die Ergebnisse, die in beiden Bezugssystemen gesammelt werden, interpretiert und vergleicht. Sokals Kritik an Latour: Latour versteht den Ausdruck Bezugssystem nicht in naturwissenschaftlich korrekter Weise. Er verwechselt nämlich den Begriff des Bezugssystems mit dem eines bewusstseinbesitzenden Beobachters. Und diesem Beobachter schreibt er in der Folge noch eine Metaposition zu, die ihm einen größeren Aktionsradius verleihe als den beiden anderen Bezugssystemen. Der Autor, dieses dritte Bezugssystem, befindet sich nach Latour in einer privilegierten Position, denn als Sammler sämtlicher Informationen aus den anderen Bezugssystemen kann er das meiste Wissen anhäufen.
Ja, zu Latour und Bergson muss ich kurz anmerken, die Relativitätstheorie ist oft missverstanden worden und auch bei Latour im Falle des dritten Bezugssystems ist ihm gerade gesagt worden, um Sokal auch recht zu geben, dass es eigentlich eine semantische Verwechslung ist, dass nämlich der Begriff Bezugssystem im physikalischen Kontext nicht dieselbe semantische Bedeutung hat wie der Begriff Bezugssystem in der philosophischen oder auch in der Alltagssprache. Und bei Henri Bergson sehe ich eher, dass er eine generelle Kritik am physikalistischen Zeitbegriff überhaupt vornimmt. Und ich glaube, dass Bergsons Verwirrungen in die Relativitätstheorie hinein ihn eigentlich um die Früchte seines Erfolges bringen. Man kann, und ich würde sagen, auch die meisten Naturwissenschaftler würden Bergson recht geben, dass der Zeitbegriff bei Newton oder Einstein in den Naturwissenschaften natürlich eine Reduktion ist. Was heißen will, dass ein physikalistischer Zeitbegriff nie die gesamte Fülle des subjektiven Zeitempfindens erklären kann.
Bevor wir uns auf starke Auseinandersetzungen an der Stelle einlassen, zerschneiden wir die Argumentation noch einmal mit Musik, wobei Schneiden nicht ganz der richtige Ausdruck ist. Das nächste Stück ist nämlich, genauso wie die vorhergehenden, durchaus auch als Akzentuierung zu verstehen. Wovon? Das lässt sich vielleicht besser erklären, wenn ich den Titel nenne. Das heißt, das Stück heißt The Typewriter, wird gespielt vom St. Louis Symphony Orchestra unter Leonard Slatkin. Komponiert hat es Leroy Anderson, und dieses Stück enthält kurz und bündig den Vorschlag, den wir im Lauf des vergangenen Studienjahres als Möglichkeit eines kurzfristigen Waffenstillstands diskutiert haben. Es geht um Übertragung.